Aufs Ohr. Der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 73 unseres Podcasts. Ein bisschen Frieden, diese Titelzeile steht heute auf dem Cover der FF. Dazu eine weiße Taube mit einem Militärhelm auf dem Kopf und einem Olivenzweig im Mund. Ja, auf der Welt herrscht Krieg, in der Ukraine, in Gaza, im Sudan oder in Myanmar. Die Staaten rüsten auf und die Fronten in der Debatte sind verhärtet. Auch bei uns. Wer den Krieg in der Ukraine kritisiert, der gilt als Putin-Versteher. Wer ihn unterstützt, als Marionette der Waffenindustrie. Wer Israel kritisiert, der wird schnell als Antisemit gebrandmarkt. Die Argumente sind vergiftet. Georg Mayer sieht sich in der aktuellen FF-Titelgeschichte nicht nur diese erregten Debatten an, sondern auch das Erstarken der Friedensbewegung. Menschen, die für den Frieden auf die Straße gehen, so wie am vergangenen Freitag gegen den Krieg in Gaza. Eine, die für den Frieden nicht auf die Straße geht, ist Ditlinde Gummerau. Die Eppaner Konfliktberaterin ist eine Botschafterin des Friedens. Mit ihrem Verein The Garden of Peace wurde sie in der vergangenen Woche in Toronto in Kanada beim International Peace Festival ausgezeichnet. Ja, und mit ihr habe ich gesprochen, wie realistisch die Hoffnung auf Frieden ist, was jeder selbst zum Frieden beitragen kann und wie sie immer wieder ihren eigenen inneren Frieden findet. Frau Gummerer, wir widmen uns in der aktuellen FF-Titelgeschichte dem Thema Frieden. Meine Frage gleich eingangs an Sie. In Zeiten wie diesen, wie realistisch ist denn die Hoffnung auf Frieden?
Also die Hoffnung muss immer bestehen und die Hoffnung muss immer da sein, weil es immer Luft nach oben gibt, auch wenn die aktuelle Situation so ist, wie sie im Moment ist. Aber da gibt es sehr viel Luft nach oben, sehr viel an Entwicklungspotenzial von Gesellschaften und von Individuen. Und deshalb ist die Hoffnung unantastbar.
Wir leben ja in einer Zeit multipler Krisen, Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten. Wir haben Spannungen in Taiwan, ethnische Konflikte in Afrika. Ist Frieden angesichts dieser Konflikte nicht vielleicht manches Mal auch ein zu großes Wort?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, in allen Ecken dieser Welt kann man die Ursachen in der geschichtlichen Entwicklung dieser Länder suchen und auch finden. Dort finden wir auch die Antworten. Man hört diese Kriege und diese Konflikte zwar in den Nachrichten, gleichzeitig, wenn man ein bisschen wachsam ist, dann sieht man auch, wie viele Friedensentwicklungen und wie viele Friedensbewegungen aufgrund gerade dieser Konflikte, die man mitbekommt, entstehen und im Entstehen sind. Und das ist grandios, weil das spornt die Menschen an, sich wirklich auch mit dem Thema aktiv auseinanderzusetzen.
Seit wann engagieren Sie sich denn für den Frieden?
Eigentlich schon lange, aber so intensiv die letzten 5-6 Jahre.
Sie sind ja auch Botschafterin und Patin des 2021 gegründeten internationalen Non-Profit-Vereins The Garden of Peace. Und Ihnen und Ihrem Team unter der Leitung des Gründers Francesco Serafini wurde in der vergangenen Woche eine große Ehre zuteil. Sie wurden in Toronto in Kanada beim International Peace Festival mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Erzählen Sie doch.
Also für uns kam diese Nominierung auch überraschend. Niemand wusste etwas davon. Auf einmal haben wir eine Mitteilung bekommen, dass wir hierfür nominiert sind, weil da kann man sich nicht bewerben. Das geht nicht. Also da ist ein Komitee, das weltweit nach Personen oder nach Vereinigungen Ausschau hält, die sich für den weltweiten Frieden einsetzen. Und so sind wir nominiert worden. Aber wir haben nicht den ersten Preis gemacht, sondern wir haben unter 8 Nominierungen den Preis für internationales Friedensengagement bekommen.
Ja, und das ist ja ganz interessant. Unter den Nominierten waren ja auch so bekannte Persönlichkeiten wie Bill Gates, Cat Stevens oder Yoko Ono.
Genau. Und jeder hat für sich in seiner Sparte eine Auszeichnung bekommen. Yoko Ono zum Beispiel hat den Award für Kunst erhalten. Cat Stevens den Award für Musik, Moses Zneimer zum Beispiel den Award für Film und so geht es weiter. Es waren 8 Kategorien und wir waren eine Kategorie davon.
Also ich kann mir vorstellen, das war ein überwältigendes Festival, Leute. Können Sie ein paar Eindrücke mit uns teilen?
Ja, es war wirklich grandios. Und man hat gesehen, wie viele Kontakte geknüpft worden sind und welches Netzwerk da entstanden ist, von dem wir und alle Beteiligten sicher in Zukunft profitieren können.
Wie der Name Ihres Projekts ja bereits verrät, The Garden of Bees, geht es um 21 Olivensorten aus 21 Ländern. Was steckt denn hinter dieser Zahl 21 und wie haben Sie damals die Länder ausgewählt?
Das ist eigentlich keine magische Zahl. Das ist auf die Geschichte von Francesco Serafini zurückzuführen. Francesco Serafini hatte eine leitende Stelle beim COI und ich glaube 96% aller Olivenölproduzenten dieser Welt sind diesem COI angeschlossen. Und jedes Land hat ja eine andere Olivenbaumsorte, so wie Tunesien, Marokko, Spanien, Italien. Und er hat aus den 21 Hauptländern, die Oliven für die Olivenölproduktion bereitstellen, aus denen hat er die typische Olivenbaumsorte genommen und hat daraus einen Garten gemacht. Was er damit zeigen will, ist, dass diese unterschiedlichen Sorten, die können nebeneinander stehen und können friedlich koexistieren.
Und wo befindet sich dieser Garten?
Es gibt mittlerweile viele Gärten. Es sind auch noch Gärten im Entstehen. Wir sind auch dabei, einen Garten in Südtirol hier zu machen. Diese Gärten sind dann untereinander vernetzt. Letzten Sommer hat uns Andrea Bocelli, der hat in den Marken ein Auditorium, wo er Talente fördert, die die Stimme haben, aber nicht unbedingt die finanziellen Mittel. Er hat uns zum Beispiel ein Stück Garten gegeben. Dort haben wir einen Garten eröffnet. Dann heuer im Frühjahr ist ein Garten in der Valle dei Templi in Sizilien entstanden. Dann in der Alhambra in Granada in Spanien. Und so geht es weiter.
Wir fahren immer mit 21 Olivenbäumen aus 21 verschiedenen Ländern.
Genau, so ist es geboren und so ist es bis jetzt weitergegangen. Aber wir haben das Projekt erweitert für Klimazonen, in denen keine Oliven wachsen.
So zum Beispiel wie Südtirol, oder?
Genau.
Und wie werden Sie denn mit Ihrem Projekt hier in Südtirol wirksam?
Der Garten ist ja nur ein Symbol. Ein Garten in Sizilien wird anders ausschauen wie ein Garten vielleicht in Griechenland oder in Spanien oder so. Man passt ihn an den Ort an. Das kann die Gemeinde selbst entscheiden, wie sie diesen Garten gerne hätte. Aber es soll ein schöner Garten werden und ein Garten der Reflexion, wo man sich wirklich mit dem Thema Frieden, mit dem eigenen Frieden, mit dem globalen Frieden auseinandersetzen kann.
Frau Gummerer, Sie haben es ja angesprochen, also in Südtirol gedeihen zwar mittlerweile Olivenbäume, aber es ist jetzt kein typisches Land für den Anbau von Oliven. Aber Ihr Projekt wurde zum Beispiel wirksam auf dem Burgerhof im Bustertal, wo 1800 Kinder aus 141 Kindergärten und Schulen aus Südtirol, Österreich, Deutschland und Polen mit ihren Bildern, Geschichten und Gedichten mitgeholfen haben, den Schutzwald hinter diesem Hof neu aufzuforsten. Ist das genau so ein Projekt?
Genau, so der Garten, der im Burgerhof entstanden ist oder diese Aufforstung mit den 1000 Bäumen, was mir bei diesem Projekt so gut gefallen hat, ist, dass die Kinder maximale Freiheit hatten. Also die haben selbst gestaltet und mitgearbeitet und sind aktiv geworden. Und dass diese Energie, diese schöne Energie hat uns überwältigt und beeindruckt und haben gesagt, okay, dieses Projekt nehmen wir auf. Wir freuen uns, dass es so tolle Projekte gibt.
Der Olivenbaum gilt ja seit der Antike als Symbol des Friedens. Was bedeutet denn dieses Symbol heute in einer Welt, in der Friedensprozesse oft scheitern?
Friedensprozesse scheitern, aber auch hinter etwas, das scheitert, ist eine Entwicklung dahinter. Und die nächsten Generationen können auf dieser Entwicklung aufbauen. Deswegen, es ist zwar immens schade, wenn man sieht, was passiert und welches Leid verursacht wird zwischen Menschen, aber trotzdem kann man daraus lernen.
Warum aber, Frau Gummerer, wird oft erst über Frieden gesprochen, wenn die Zivilbevölkerung, wie wir es gerade in Gaza erleben, bereits am Boden liegt?
Ich glaube nicht, dass erst dann darüber gesprochen wird. Ich glaube, dass Frieden bereits unter ganz vielen Menschen herrscht. Auch sogar in Kriegsgebieten, die den Frieden eigentlich leben. Sie werden da hineingezogen, obwohl sie selbst eigentlich nicht dafür sind oder nicht selbst einen Krieg anzetteln würden. Es gibt wirklich tolle Menschen auf dieser Welt, die überall, in allen Ländern und überall, die den aktiven Frieden schon leben. In ihrer kleinen Welt, ob sie jetzt in ihrer Familie, in ihrem Umfeld, ob sie einen Betrieb haben oder was auch immer. Es gibt diese Menschen. Immer und überall, genauso auch umgekehrt.
Genauso auch umgekehrt. Ist Frieden aber nur dann möglich, wenn die Mächtigen ihn wollen?
Nein, ich gebe hier die Verantwortung nicht an die Mächtigen ab. Ich sehe zwar, was passiert und bin selbst vielleicht oft zu realistisch, aber wenn wir einen Blick zurückwerfen in die Geschichte, fast alle sozialen Gerechtigkeiten wurden von der Zivilbevölkerung erkämpft, von unten herauf. Die wurden nicht von den Mächtigen gegeben. Und deshalb, wenn sich die Zivilbevölkerung weiterbildet und die Zivilbevölkerung an sich arbeitet, dann wird es auch morgen an der Spitze andere Politiker geben.
In Zeiten wie diesen aber, wie glaubwürdig ist Friedenspolitik, wenn wir sehen, dass Waffenlieferungen weiterhin boomen?
Also die Friedenspolitik hat ihre Daseinsberechtigung und ist auf jeden Fall wichtig als Gegenpol zu der Realität, in der wir jetzt leben. Was zu sagen ist, Krieg ist ein Riesengeschäft für viele. Und wenn wir zum Beispiel jetzt auf die Umwelt schauen, was der Krieg schon allein an Umweltverschmutzung mit sich bringt, da hört man sehr wenig. Und es ist ein Geschäft, aber nicht nur ein Waffengeschäft, auch der Wiederaufbau ist ein Business.
Wir haben ja gerade erst in der vergangenen Woche Südtirols Top 300 Unternehmen veröffentlicht und dort zum Beispiel das Unternehmen Iveco Defence Vehicle, das konnte im vergangenen Jahr einen Umsatzplus von 15,9% verzeichnen, also dieser Militärfahrzeughersteller mit Sitz in Bozen und in Vittorio Veneto. Also die Iveco-Tochter profitiert vom Krieg, profitiert vom europäischen, vom weltweiten Aufrüsten. Frau Gummerer, kommen wir nun aber zur konkreten lokalen Friedensarbeit. Was kann lokale Friedensarbeit in Südtirol zum globalen Frieden beitragen?
Sehr viel. Regionale Friedensprojekte sind messbar und sind auch überschaubar. Friedensprojekte, die in kleinen Gesellschaften sind, die beeinflussen schon das Leben und die Entwicklung von Gemeinschaften. Und persönliche Engagements von Friedensarbeit kann Leben verändern, kann Leben wirklich für die Zukunft verändern. Das im Kleinen. Und jeder von uns lebt tagtäglich in unserem Kleinen und hat jeden Tag die Möglichkeit, sich so oder so zu entscheiden.
Ja, denn wir können ja Kriege etwa in Gaza, in der Ukraine oder im Sudan nicht einfach von unseren Wohnzimmern aus beenden. Können wir aber zumindest dafür sorgen, dass zunächst unsere Gesellschaft eine friedlichere und eine gesündere wird?
Absolut. Und wie? Frieden wird oft so als verromantisiertes. Ja, jeder möchte Frieden, aber weiß nicht, wie hinkommen. Und ich bin hier wieder auf meiner bodenständigen Welle. Ich sage, Krieg machen die Menschen selber und Frieden müssen sie auch machen. Und Frieden ist eine tagtägliche Arbeit. Wir stehen tagtäglich vor neuen Herausforderungen, haben neue Begegnungen mit Andersartigen und wir müssen tagtäglich an diesem Frieden arbeiten und den Frieden kultivieren.
Liegt es also an uns, unsere Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Hass, Hetze und Intoleranz zu machen?
Ich glaube nicht, dass wir widerstandsfähig werden müssen. Wir müssen eine Kultur des Friedens entwickeln. Das ist etwas anders, weil widerstandsfähig, das erweckt in mir den Eindruck, ich müsste mich schützen davor. Aber ich muss mich nicht schützen, weil Hass und alle menschlichen Eigenschaften, die hat jeder von uns in sich und kommen in verschiedenen Situationen ans Tageslicht. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen.
Was verlangt denn Frieden von uns?
Frieden verlangt von uns eine tägliche Arbeit mit uns selbst. Weil natürlich ist es viel leichter, immer den Fehler im anderen zu sehen, als einmal in sich selbst hineinschauen oder sich fragen, warum triggert mich das? Oder warum trifft mich das? Also es gibt in der Psychologie diesen Ausdruck der Projektion, den sieht man tagtäglich in unserer Gesellschaft.
Die Schriftstellerin Francesca Melandri, die meinte im Mai in einem Interview, das Gegenteil vom Krieg ist nicht Frieden. Sehen Sie das genauso?
Absolut. Frieden muss man beginnen, vom Frieden her zu denken und nicht als Abwesenheit von Krieg. Weil auch in Abwesenheit von Krieg gibt es ganz viele soziale Ungerechtigkeiten, Verachtung der Menschenrechte in ganz subtiler Form, tagtäglich in der Gesellschaft. Und das ist nicht Frieden. Frieden muss vom Frieden her gedacht werden. Das ist eine neue Form, über Frieden nachzudenken.
Aber ist eine gerechte Welt aus Ihrer Sicht überhaupt ein realistisches Ziel oder bleibt sie ein unerreichbares Ideal?
Ich glaube nicht, dass es ein unerreichbares Ideal ist. Wenn ich Entwicklungen anschaue, ich schaue immer sehr gern in die Vergangenheit zurück. Wenn ich diesen Bogen spanne, das hilft mir ganz viel zu verstehen. Und wenn wir unsere Entwicklung anschauen, dann verstehen wir ganz viel, warum es heute so ist und noch nicht anders. Wir sind an einem Entwicklungspunkt unserer Menschheitsgeschichte und wir können nichts anderes tun, als daran weiter positiv zu arbeiten.
Sie sind ja Konfliktberaterin in Eppan, also im Zentrum Tau. Was macht denn eine Konfliktberaterin? Und wer kommt denn mit welchen Anliegen zu Ihnen? Sind das Nachbarkeitsstreitigkeiten zum Beispiel auch?
Das sind ganz verschiedene und ganz normale Alltagsgeschichten. Das sind familiäre Sachen, das sind Konflikte in der Arbeitswelt, das sind Konflikte mit Schulen, mit Lehrern, das sind Konflikte mit Chefs, das sind Konflikte auch mit Nachbarn oder alles Mögliche. Alles Mögliche, was menschlich in unserer Gesellschaft hier ist und vorhanden ist.
Konflikte sind ja sehr oft emotional aufgeladen. Wie gelingt es Ihnen, Eskalationen zu deeskalieren, ohne die Konfliktdynamik damit zu verharmlosen?
Also die Konfliktdynamik ist eigentlich wichtig, weil die Konfliktdynamik oder der Konflikt selber beinhaltet Energie.
Aber ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Ihrer, ich nenne sie jetzt einmal Klienten, Ihnen erstmal sehr kritisch gegenüberstehen, sehr misstrauisch gegenüberstehen. Welche Rolle spielt denn hier Vertrauen und wie bauen Sie es auf?
Das erfahre ich eigentlich nicht so, wenn ich das jetzt so sagen darf. Weil die Vertrauensbasis oder die Verbundenheit, die man mit dem Klienten Ding, das ist eine Seriosität an der Arbeit. Und die stellen wir schon gleich am Anfang her. Und wenn wir merken, dass irgendwo im Prozess der Begleitung ein kleines Misstrauen auftretet, wir klären das ganz gleich, weil das ist ganz wichtig. Also die Würde vom Menschen, der sich in einem Konflikt befindet, die ist für uns unantastbar. Wenn der Mensch merkt, dass er gewürdigt wird, dass er geschätzt wird, trotz dass er sich in einer Konfliktsituation befindet, das hilft ihm auch, Vertrauen zu haben, dass er auch haben kann in uns.
Und wie kann man denn den inneren Frieden, den Sie vorhin angesprochen haben, mit dem gesellschaftlichen Frieden in Verbindung bringen?
Und wie? Weil das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wenn ich in Frieden bin, dann strahle ich das aus und dann kann ich auch mit meiner Umwelt ganz anders umgehen, als wenn ich nicht in Frieden mit mir selbst bin.
Hatten Sie selbst immer Ihren inneren Frieden?
Nein, auch heute noch nicht. Ich komme heute auch noch in Situationen, wo ich mich selbst beim Krawattel nehmen muss. Ja.
Und was tun Sie, um Ihren inneren Frieden zu finden?
Also mittlerweile, es ist auch eine Übungssache. Übungssache und Wissen. Wissen über Werkzeuge, wie gehe ich damit um? Ich kann es relativ schnell einordnen, was da jetzt in mir abläuft oder welcher Film da jetzt in mir abläuft. Und kann dann relativ schnell auch wieder diese gesunde Distanz aufbauen, ja.
Aber wie spüren Sie denn, dass Sie im Moment keinen inneren Frieden haben?
Ja, das spürt man sofort.
Aber werden Sie unruhig, nervös?
Nein, ich merke sofort, dass da was jetzt nicht in Ordnung ist, dass ich nicht diese Gelassenheit habe, die ich normal habe. Wenn wir geschult sind, dann ist die Wahrnehmung für dieses Gebiet auch viel mehr geschult als für jemand anders.
Welche Menschen inspirieren Sie denn in Ihrer Arbeit für den Frieden?
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so, ich weiß zwar, dass es große Namen gibt, so wie Mahatma Gandhi, und ich nehme das wahr und ich sehe, was sie gemacht haben, und das ist für mich alles sehr lobenswert und Ding, aber ich selbst inspiriere mich tagtäglich an ganz einfachen Situationen und wo ich Menschen triff, wo ich spüre, da ist ein Mensch hier. Da ist jetzt keine Fassade hier, da ist jetzt nichts, was man mir vormachen will oder zeigen will. Und das sind oft ganz, ganz einfache Leute. Oder auch an der Kasse am Supermarkt, der kurz mal eine kleine Geste macht. Das sind Sachen, wo ich mich inspiriere und die mich meine Hoffnung auch nie verlieren lassen.
Sie haben ja 3 Kinder, sind mittlerweile alle 3 erwachsen. Hat Ihnen Ihr Job geholfen, auch mal bei Streitereien zwischen den Kindern zu intervenieren?
Absolut. Intervenieren ist immer eine Sache des Gefühls. Wenn man in der Situation steht, interveniere ich, lasse ich sie nur ein bisschen. Das ist immer wie so eine Gratwanderung, weil man muss ihnen auch zutrauen, dass sie selbst die Fähigkeit haben, ihre Konflikte auszutragen. Das ist ein Vertrauen, das ich ihnen schenke. Aber ich glaube, in unserer Familie hat sich eine Konfliktkultur etabliert. Und das ist etwas anderes, weil Konflikte sind normal.
Also Sie sprechen über diese Konfliktkultur innerhalb Ihrer Familie. Wie sieht die denn aus, ganz konkret?
Natürlich sind bei uns verschiedene Sichtweisen. Auch wenn man 10 Kinder hat, die sind alle verschieden. Es gibt es nicht, dass die Kinder gleich sind. Die sind verschieden und das ist auch das Schöne. Und ich glaube, da ist auch ein riesengroßes Potenzial in dieser Andersartigkeit drin. Und das ist der Kulturwandel, den wir als Konfliktberater auch ein wenig einleiten müssen. Weg, dass Andersartigkeit ein Grund für Trennung ist, sondern dass Andersartigkeit eine Bereicherung der Gesellschaft sind.
Ich glaube, Frau Gummerer, das ist auch ein schönes Abschlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute hier waren und mit uns über den Frieden gesprochen haben.
Vielen Dank Ihnen und viel Erfolg noch mit Ihrer Arbeit.
Dankeschön. Das war die Friedensbotschafterin Dietlinde Gummerer. Und passend zum Thema Frieden haben wir in der aktuellen FF auch ein Interview mit dem in Sterzing aufgewachsenen Soziologen Max Haller geführt. Er sagt, er sei nicht für einen Frieden um jeden Preis. Er habe aber auch nichts gegen eine maßvolle Aufrüstung. Fragwürdig findet er allerdings, dass die EU militärisch zu einem Global Player gemacht werden soll. Vergleichbar mit den USA, Russland oder China. Worüber berichten wir noch diese Woche? Silke Hinterwaldner berichtet von einer umstrittenen Verwandlung, und zwar vom Benediktinerinnenstift in der Sonnenburg zum Luxushotel Castel Badia. Worum geht es? Die Sonnenburg in St. Lorenzen, die wird gerade zu einem Hotel der Luxusklasse umgebaut. Geführt von einer Betreiberfirma, die sich in diesem Segment bestens auskennt. Und zwar von Ignazia, die unter anderem das Borgo Ignazia in Fasano in Apulien betreibt, wo ja im Vorjahr der G7-Gipfel stattfand. Warum das Denkmalamt die Verwandlung unterstützt, warum sie der Heimatpflegeverband kritisch sieht und was die Macher dazu sagen, all das lesen Sie in der FF. Alexandra Aschbacher nimmt in der aktuellen Ausgabe eine Analyse der SVP vor, die Südtirol nun seit 76 Jahren regiert und wo es auch 80 Jahre nach ihrer Gründung wenig neue Akzente gäbe. Aschbacher schreibt, die SVP komme von ihrer Vergangenheit einfach nicht los. Sie rede sich gerne heiß an einstigen Erfolgen, vergesse dabei aber oft die Gegenwart. Und dann darf ich noch auf ein Wirtschaftsporträt verweisen, und zwar über Gabriel Herrnhofer. Der 19-Jährige bringt gefriergetrocknete Fleischsnacks mit einem hohen Proteingehalt auf den Markt und trifft damit einen Nerv bei jungen Menschen, die zunehmend auf Fitness setzen und gezielt nach eiweißreicher Ernährung suchen. Ja, und dann finden Sie in der aktuellen FF auch noch einen umfangreichen Nachbericht über die FF-Talks am vergangenen Mittwoch zum Thema Weitsicht Investment. Und hier auf diesem Podcast-Kanal hören Sie seit Dienstag die neue Joko-Show. Diesmal zu Gast bei Unterhalter Gianluca Joccolano, die Harfenistin Isabel Gollau. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!